Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Glaube macht Politik des christlichen Medienmagazins Pro. Ich bin Nikolai Franz und wir haben heute eine CSU-Politikerin zu Gast, die schon seit 16 Jahren Mitglied der bayerischen Staatsregierung ist. Sie ist uns jetzt per Videochat zugeschaltet. Grüß Gott nach München, Melanie Hummel.
Hallo, grüße Sie. Ein herzliches Gott.
Danke, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Sie sind wahrscheinlich gerade im Wahlkampfstress, oder?
Absolut. Im Moment ist der Kalender gut gefüllt und ich bin jetzt, heute hatten wir Kabinettssitzung und gleichzeitig ist heute Abend sind dann wieder Termine im Stimmkreis und in Oberfranken. Also von daher ist man im Moment wirklich gut beschäftigt. Aber es ist ja nicht so, dass man nur im Wahlkampf vor Ort ist, sondern dass man auch die Jahre vorher auch da gewesen ist. Also von daher kennt man ja, dass einiges an Pensum zu tun ist.
Sie sind ja Ministerin, Sie sind auch Katholikin, Ehefrau, Mutter und Sie sind auch Ärztin. Wie ist es denn dazu gekommen, dass Sie sich für die Medizin entschieden haben ursprünglich?
Medizin hat mich immer gereizt. Also hier Verantwortung für andere Menschen zu übernehmen, anderen zu helfen, das hat mich schon ganz, ganz früh gereizt. Und ich habe dann eben beschlossen, Medizin zu studieren. Muss aber gestehen, als so nach dem Abitur es nicht vielleicht ganz gleich klar war, kriegt man Medizinstudienplatz, hatte ich mich auch noch beworben fürs Lehramt, weil mich auch interessiert hätte, durchaus auch in den Lehrberuf zu gehen als Lehrerin, sei es in der Grundschule oder an einem Gymnasium tätig zu sein, weil ich eben auch unwahrscheinlich gern mit Kindern umgehe. Und deswegen war so die Idee gewesen, entweder Lehramt. Und ich hatte mich dann unterschiedlichst beworben und da sind auch schon ganz viele Zusagen eingetrudelt zu Hause. Und dann kam die Zusage für den Medizinstudienplatz und dann habe ich mir gedacht, das mache ich, den nehme ich jetzt an und habe mich dann auch echt gefreut. Und das hat wirklich viel, viel Freude gemacht. Und ich habe auch sehr, sehr gerne als Ärztin gearbeitet.
Wo haben Sie da gearbeitet oder in welche Richtung haben Sie sich dann spezialisiert?
Ich habe gearbeitet, unter anderem war ich auch in der Schweiz am kantonalen Spital in Krabs gewesen und dann am Klinikum in Bamberg und war ich noch in Bamberg in der Nephrologie gewesen und bin dann aber 2003 ja in den Landtag gewählt worden.
Und was hat Sie dann dazu bewogen, in die Politik zu gehen?
Im Grunde genommen hat es mich immer ein bisschen geärgert, wenn andere Menschen von der Politik gesprochen haben oder die Politik macht gerade wieder dies oder jenes. Und das fand ich immer sehr, sehr schade, dass das so abstrakt man über die Politik gesprochen hat. Und wenn man dann so nachgefragt hat, ja, wenn es dich ärgert, wenn es dich stört, sei es auf kommunaler oder auch Landesebene, dann mach doch mit. Dann gestaltet doch selber. Und wenn man das dann Menschen manchmal so damit fragt, ja, dann mach doch du was, dann kommt ja häufig, ja, warum soll ich denn da meine Zeit mit sozusagen verbringen? Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich so darüber denke und selber auch gerne gestalte und mitentscheiden möchte, dann ist wohl Politik schon was, wo ich auch eben hier aktiv mich beteiligen möchte. Und ich muss dazu sagen, mein Vater, mein Papa war eben auch Stadtrat bei uns in Hallstatt vor Ort. Und deswegen war über Politik zu sprechen bei uns zu Hause auch gang und gäbe am Familien am Essenstisch, dass man da auch immer wieder über Politik gesprochen hat und er mich ab und an eben auch zu der einen oder anderen politischen Veranstaltung mitgenommen hat. Also von daher kannte ich das, habe aber auch bis ich bei der damals Jungen Union eingetreten bin, war ich 2 Jahre erstmal bei Veranstaltungen gewesen und habe mir das wirklich erstmal angeschaut und habe mich auch mit anderen Parteien auseinandergesetzt. Aber es war im Grunde genommen die Junge Union und die CSU, wo ich mich persönlich am meisten zu Hause gefühlt habe, sei es von den Menschen her, aber auch von den Themen, auch für die Werte, die eben die Partei verkörpert. Und deswegen bin ich dann damals in der Jungen Union Mitglied geworden, hatte dann die Chance, für den Kreistag zu kandidieren und bin dort als jüngste Kreisrätin damals im Landkreis Bamberg gewählt worden. Und deswegen sind dann so ein bisschen die anderen auf mich aufmerksam geworden und haben mich dann gefragt, ob ich nicht auf die Landtagsliste mitgehen möchte.
Und dann sind Sie ja irgendwann auch 2007 in die Staatsregierung eingetreten als Staatssekretärin und später sind Sie ja Gesundheitsministerin geworden. Da haben Sie ja sozusagen das, was Sie studiert haben, was Sie auch praktiziert haben, dann sozusagen in der Politik vertreten. Das ist ja dann in mehreren Wahlperioden haben Sie das Amt ja bekleidet und dann kam ja dann die Zeit, als die Gesundheitsminister in Deutschland plötzlich jeden Tag mehrfach in den Nachrichten waren, als nämlich die Corona-Pandemie kam. Wie haben Sie die Zeit erlebt, persönlich, als Politikerin?
Also ich muss erst vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Es ist korrekt, ich bin 2003 damals in den Landtag eingezogen und 2007 wurde ich dann vom Günter Beckstein ins Kabinett berufen, war zu dem Zeitpunkt damals natürlich noch sehr jung auch gewesen und hatte aber die Chance eben auch da bereits als Staatssekretärin im Sozialministerium unwahrscheinlich viel auch lernen zu können, eben hier auch mitgestalten zu können. Und es war damals im Kabinett auch immer den Kollegen sehr, sehr wichtig zu sagen, wir müssen auch alle Generationen abbilden und dann auch immer wieder die Frage, was hältst du davon, Melanie, wie siehst du das Thema, was sollen wir noch hier, was wäre noch wichtig für eben auch deine Generation, das war eben schon von Anfang an auch sehr wichtig gewesen. Ich bin dann im Umwelt- und Gesundheitsministerium mit dem damaligen Minister Markus Söder zusammen gewesen als Staatssekretärin und dann eben durfte ich das Gesundheits- und Pflegeministerium gründen. Das gab es bisher in Bayern nicht. Also das war wirklich komplett auch neu. Das heißt, man muss sich diese Anfangszeiten überlegen. Wir haben damals aus dem Sozialministerium, aus dem Umweltministerium eben Abteilungen und Mitarbeiter bekommen, um dieses Gesundheits- und Pflegeministerium eben zu gründen.
Also um Gesundheit hat sich dann vorher das Sozialministerium gekümmert wahrscheinlich, ne?
Teile. Der Pflegebereich war im Gesundheitsministerium gewesen und Teile der Gesundheit, was die Krankenkassen und die Krankenhäuser betrifft. Aber den präventiven Gesundheitsgedanken, der war im Umweltministerium gewesen und dann auch zeitweise die Krankenhausabteilung war im Umweltministerium gewesen. Also von daher habe ich aus beiden Häusern sozusagen dann eben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen. Und wir haben dann auch noch den Beschluss gehabt, dass wir das Ministerium, wir hatten uns gegründet, haben uns gerade so, waren so richtig ins Laufen gekommen und dann war noch die Entscheidung gewesen, dass wir unser Ministerium, das Ministerium ist, was auch Richtung Nürnberg umzieht. Also das heißt, wir hatten auch da nochmal wieder Veränderungen und etwas Unruhe in dem eher sehr jungen Haus und haben dann eben sukzessive auch eben begonnen, einen Standort in Nürnberg aufzubauen und waren dann ein Ministerium an zwei Standorten. Und man muss, ich sage das deshalb so, weil man muss sich überlegen, dass wir eben als sehr junges Ministerium mit diesen zwei Standorten dann auch in den in die Corona-Zeit mit hineingekommen sind, so dass wir eben hier wirklich unwahrscheinlich viel auch meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geleistet haben. Und das möchte ich einfach auch in den Vordergrund stellen, weil Corona-Zeit, da gibt's ja immer so, dass man so diesen Eindruck hat, ja, dass man habe sich da manches auch so ein bisschen vielleicht leicht gemacht, hat man sich nicht. Viele der Entscheidungen hat man wirklich immer unter der Maßgabe getroffen. Wir haben keine Blaupause. Und wir wussten am Anfang ja auch noch nicht genau, wie das Virus wirkt und wie sich's vielleicht auch verändert. Also sprich, wie es wirklich wie schnell überträgt es sich. Und deswegen waren eben viele der Maßnahmen, die sehr strikt auch gewesen sind, notwendig, um eben auch Menschen zu schützen. Der Hauptgedanke war damals immer, wie können wir eben auch die Menschen schützen? Und ich finde, das muss man einfach immer noch mal im Fokus haben. Das kommt einem jetzt schon wieder so lange her. Und ich muss gestehen, ich darf ja jetzt als Ministerin für Europaangelegenheiten und Internationales Verantwortung tragen. Und das macht mir auch furchtbar viel Spaß.
Ja, Sie haben es ja eben auch schon angesprochen, dass da die Verantwortlichen und auch Journalisten, zu denen ich ja auch gehöre, die dann auch irgendwie mal was schreiben mussten und auch kommentieren natürlich, was halten wir eigentlich davon und so, dass es natürlich keine leichte Aufgabe war, mit dieser Pandemie umzugehen. Wie war das denn für Sie als Politikerin? War das ein anderes Gefühl zu arbeiten? Also plötzlich mehr Stress, mehr Druck, mehr Verantwortung, die man irgendwie spürt auf seinen Schultern, mehr Last vielleicht sogar? Oder war es im Prinzip so, dass Sie einfach ein anderes Thema jetzt im Vordergrund hatten, als es vielleicht vorher war? Es hat wahrscheinlich schon was mit einem gemacht, ne?
Also ich muss dazu sagen, in dem Augenblick war man am Tun. Also ich glaube, sich da viel Gedanken zu machen, wie man sich jetzt gerade fühlt oder so, war da einfach in dem Zeitpunkt auch nicht. Und wie schon gesagt, es war auch wichtig, der Austausch auch mit den anderen Kollegen aus anderen Bundesländern. Wir hatten dann ja auch sehr, sehr viele immer wieder Schalten, auch der verschiedenen Gesundheitsminister. Wir haben uns mit Bundesgesundheitsminister ausgetauscht. Innerhalb des Kabinetts ist sehr intensiv gesprochen worden. Der Ministerpräsident war in den Schalten mit der Bundeskanzlerin, weil das war ja nicht ein Thema, was jetzt hier nur Bayern betroffen hat, sondern wirklich ja auch alle anderen Bundesländer beziehungsweise weltweit. Das muss man ja auch schlichtweg sagen.
Und es fühlt sich irgendwie schon ziemlich weit weg an, ne? Also als ob es ganz lange schon her wäre irgendwie.
Absolut. Und es ist ja auch wieder gut, dass wir hier entsprechend uns wieder begegnen können, treffen können, weil das einfach für die Menschen auch sehr, sehr wichtig ist. Und von daher, ich finde, man muss die Herausforderungen angehen und dann aber auch wieder im Jetzt sein. Und von daher, und um jetzt um das Thema Glaube auch ein bisschen einfließen zu lassen, ich denke, es ist im Grunde genommen auch so, dass es jemanden gibt, der einen auch ein Stück weit trägt und begleitet. Und das habe ich auch in dieser Zeit gespürt.
Jens Spahn hat ja damals ziemlich am Anfang der Pandemie den Satz gesagt, auch er ist ja auch Christ und hat dieses Wort der Verzeihung ja auch eingebracht. Wir werden am Ende einander viel verzeihen müssen. Und es war ja wie so ein prophetisches Wort, was er da gesprochen hat, denn als ob er auch quasi schon wusste, okay, hier sind jetzt viele Dinge, die müssen halt jetzt entschieden werden, auch wenn wir noch nicht hundertprozentig genau wissen, ob es jetzt am Ende im Nachhinein sich als die richtige Entscheidung herausgestellt hat. Dieses Verzeihen, haben Sie den Eindruck, dass die Menschen mit Corona abgeschlossen haben, dass sie irgendwie auch verziehen haben, da wo es vielleicht nicht so hundertprozentig gelaufen ist, oder begegnen Ihnen jetzt Leute vielleicht auch jetzt im Kontakt mit den Bürgern, die das immer noch ziemlich mit sich herumtragen?
Die große Mehrheit ist sehr, sehr froh, dass wir so durch die Krise gekommen sind. Also das erlebe ich immer wieder, dass Menschen auf einen zukommen und da auch ein Stück weit dankbar sind, dass wir auch diese Verantwortung hier getragen haben auch und dass wir so gehandelt haben. Aber es gibt selbstverständlich auch noch Einzelne, die auch immer noch damit hadern, die einen ansprechen mit, wie sieht es mit dem Impfen aus und warum durfte ich dann im Krankenhaus nicht arbeiten, wenn ich nicht geimpft gewesen bin oder beziehungsweise, dass es dann eben manche Vorschrift gab, die das eben nahegelegt hat. Also diese Menschen gibt es. Und ich glaube, da ist es einfach auch wichtig, weiterhin im Kontakt zu bleiben, zu erklären und miteinander einfach auch zu sprechen. Aber das, wie schon gesagt, das sind Einzelne, die eben immer noch da eine Schwere mit sich tragen. Aber der Großteil ist einfach froh, dass wir so durch die Krise auch gekommen sind. Weil man darf ja nicht unterschätzen, wenn einem Menschen erzählen, die jetzt, was weiß ich, 30, 40, 50 Jahre alt sind und sagen, mich hat's richtig schwer erwischt gehabt. Ich lag auf der Intensivstation und es war richtig, dass ihr damals so gehandelt habt. Dann ist es einfach schon was, wo man sagt, ja, gut, dass derjenige so durchgekommen ist, weil man eben anfangs nicht wusste, wie wird's denn auch sein, wie verändert sich das Virus und so weiter. Also von daher, aber wie schon gesagt, mein Eindruck ist auch, dass die Menschen jetzt wieder in diesen Sommer angekommen sind, sich freuen, dass sie wieder in Urlaub fahren können, sich freuen, dass die Familien sich wieder besuchen können. Und das ist auch wirklich gut so.
Und auch das Gemeindeleben der meisten Kirchengemeinden hat sich ja auch wieder relativ normalisiert, auch wenn da natürlich viele auch berichten, dass der Gottesdienstbesuch doch ein bisschen abgenommen hat. Ne? Ich weiß nicht, wie Sie das erleben in Ihrer Gemeinde.
In meinen Augen, da kann ich ein Erlebnis von den letzten Tagen berichten, dass spannenderweise ein Pfarrer der evangelischen Kirche während Corona-Zeiten sich überlegt hat, dass man doch dieses Radpilgern mehr in den Fokus richten könnte. Und die haben so angefangen, so diesen Jakobus-Radpilgerweg zu beschriften und auszuarbeiten. Und er sagt, wir haben so viel Zulauf, ich bin zu so vielen, so viele wollen da dabei sein und mitmachen. wir sind sozusagen positiv mit dieser Idee, hat gesagt, ich hatte, das war eine Idee für die Corona-Zeit und inzwischen ist es so ein richtiger Renner geworden. Also da ist wirklich was entstanden, dadurch, dass man die Chance hatte, mal was Neues auszuprobieren oder probieren musste oder eben eine Idee weiter gestalten konnte. Also von daher positives Beispiel. Aber es gibt sicherlich auch den Bereich, wo vielleicht, wo ich jetzt an einen meiner Söhne denke, der, wenn ich von ihm mit ihm über Martinszug spreche, er schon mal überlegen muss, was ist das denn? Wo mein großer Sohn dann sofort loslegt, na, da gibt's doch Pferd, Reiter, Mantelteilen, Martinsbrezen, und so weiter. Und der Kleinere das einfach nicht so kennengelernt hat in den 2 Jahren und wir das letztes Jahr wirklich nochmal ganz bewusst mit ihm auch nochmal hingegangen sind und das nochmal diese Tradition auch wieder haben aufleben lassen.
Mhm. Ja, da muss auch manches auch wahrscheinlich nachgeholt werden. Und mittlerweile hat sich ja ein neues Kapitel für Sie auch aufgeschlagen. Sie sind Europaministerin und zuständig auch für internationale Angelegenheiten. Wie muss man sich das vorstellen? Was sind da so Ihre Aufgaben jetzt in der Staatskanzlei?
Also im Grunde genommen ist es so, dass ich eben 2 Dienstsitze habe. Das ist in München die Staatskanzlei und gleichzeitig unsere bayerische Vertretung in Brüssel. Und dass ich, es gibt, neulich hat mich mal jemand begrüßt, ach, du bist die Außenministerin von Bayern. Das ist so ein bisschen, kann man das, glaube ich, ganz gut so beschreiben. Im Grunde genommen bin ich diejenige, die eben auch unser Afrika-Paket, das wir im Freistaat Bayern haben, wo wir eben auch afrikanische Länder unterstützen. Das sind 4, dass ich hier eben sehr intensiv im Austausch bin. Ich habe jetzt auch 3 bereits bereist, um unsere Projekte auch vor Ort zu sehen, um auch zu sehen, wie kommt es an, was können wir vielleicht noch mehr machen. Ich hatte jetzt ganz intensiv den Kontakt immer wieder mit der Ukraine, mit dem ukrainischen Generalkonsulat. Wir haben auch nach wie vor ein Büro in Kiew. Ich war selber noch vor Kriegsbeginn in der Ukraine, in Kiew gewesen. Ich bin eben auch mit unseren Partnerländern, die wir haben, wo wir gute Kontakte haben, in den verschiedenen Gremien. Ich bin im Moment die Vorsitzende der Internationalen Bodenseekonferenz, ist der Zusammenschluss der Länder um den Bodensee herum, eine wunderschöne Region. Also von daher gibt es da viele Themen. Und in Brüssel ist meine Aufgabe nicht nur, dass ich hier diese bayerische Vertretung da ein Motor bin, dass hier Veranstaltungen stattfinden, Begegnungen, dass wir eben frühzeitig wissen, wie tickt die Kommission, was hat sie vor, wie sind die Ideen vom Europäischen Parlament dazu, dass ich das dann weitergebe an meine Kollegen in den anderen Ministerien, dass ich das bündle, dass ich da einfach immer wieder schaue, was heißt es, europäische Entscheidungen, was betrifft davon Bayern, welche Auswirkungen hat es auf Bayern und natürlich möglichst frühzeitig dann unsere bayerischen Interessen auch in Brüssel mit einbringe.
Vielleicht liege ich ja auch falsch damit, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, als ob wenn das, was aus Bayern kommt, so gegenüber anderen politischen Bühnen, zum Beispiel Berlin, aber auch Brüssel, dass man da doch ein bisschen, ich sag mal vorsichtig, ein bisschen kritisch manchmal ist. Wir haben es jetzt auch vom CDU-Vorsitzenden Merz nochmal gehört. Also der Kreuzberg ist nicht Deutschland, sondern der Gillermoos. Das ist Deutschland so, ne? Und dass man da auch durchaus so seine Anfragen hat, wenn gegenüber dem, was aus Brüssel kommt. Trügt der Eindruck da jetzt völlig oder ist da was dran? Das hat sich jetzt gerade auch so ein bisschen so angehört, als ob Sie sozusagen als Frühwarnsystem für die bayerische Staatsregierung in Brüssel fungieren.
Absolut, das ist eine gute Beschreibung. Also es ist im Grunde genommen schon so, dass wir mit einem gesunden Selbstbewusstsein durchaus auch ausgestattet sind. Aber ich glaube, es liegt auch schlichtweg daran, weil wir manchmal eben auch die Möglichkeiten haben, dass wir eben hier auch, ich habe das in verschiedenen Ministerien, wo ich jetzt schon sein durfte, immer wieder auch erlebt, dass die Kollegen aus anderen Bundesländern auch gerne mal nachfragen, wie seht ihr Bayern das denn? Habt ihr da schon Erfahrung damit? Was bedeutet das jetzt für ein Bundesland? Andererseits haben die auch selber manchmal ganz eigene Ideen. Ist ja ganz logisch. Jedes Bundesland hat sein Selbstbewusstsein. Aber wir sind schon, wenn ich jetzt weltweit überlege, auch als Bayern eine gewisse Marke. Was meine ich damit? Dass eben im Ausland, das liegt auch daran, weil wir da eine ganz lange Historie schon haben. Denken Sie mal dran, Franz Josef Strauß war derjenige, der eben hier auch wahnsinnig viel viel in seiner Zeit als Bundespolitiker schon gereist ist in andere Länder und dann auch als Ministerpräsident von Bayern. Wir haben viele Kontakte, Regierungskommissionen, Partnerschaften, die aus der Zeit auch noch von vom Edmund Stoiber einerseits sind, aber bis eben zu Strauß. Also von daher ist da wirklich schon einiges an Potenzial aus der Vergangenheit, aber auch jetzt. Also wir haben jetzt erst kürzlich zum Beispiel einen Kontakt nochmal intensiviert mit Albanien. Also wir versuchen auch immer Länder zu unterstützen, Albanien auf dem Weg Richtung Europäische Union, und gleichzeitig haben wir mit der VBW einen Partner gefunden, der vor Ort ein Wirtschaftsbüro eröffnet hat, wo es darum geht, können wir einerseits Arbeitskräfte zu uns bekommen, aber andererseits auch Wirtschaftsunternehmen von uns nach Albanien. Also dass es hier eben eine Gegenseitigkeit ist, dass beide Länder davon profitieren. Wir haben Kroatien oder Rumänien auch intensiv begleitet auf dem Weg Richtung EU. Und also das ist einfach schon der Anspruch, den wir aus Bayern haben. Deswegen auch die Partnerschaft zum Beispiel mit der Ukraine, und zwar nicht nur mit einem Teil der Ukraine, sondern wir sind wirklich in Kiew mit der kompletten Ukraine im Austausch.
Glauben Sie, dass die Ukraine sich dann auch dem Westen wird annähern können und dann auch Teil der Europäischen Union irgendwann werden wird? Ist das so das Ziel, was Sie damit auch verfolgen, mit diesen Konsultationen oder Begegnungen in Kiew?
Also zum einen, wie wir die letzten Jahre die Ukraine begleitet haben, war das schon auf dem Weg Richtung Westen. Und ich selber war ganz beeindruckt, als ich im Oktober 2020 vor Ort gewesen bin, dass in den Ministerien und öffentlichen Gebäuden überall auch die europäische Flagge hing. Also dass man, obwohl sie noch kein Mitglied in der EU sind. Und hier ist es für mich wichtig, dass wir sie auf dem Weg begleiten. Die Kollegen damals aus den verschiedenen Ministerien haben auch angefragt, wie könnt ihr uns im Justizbereich gegen Korruption helfen? Wie können wir zusammenarbeiten? Zeigt uns, wie ihr das mit den Feuerwehren macht. Ihr habt freiwillige Feuerwehren, wir haben bisher nur staatliche Feuerwehren. Also so ganz praktische Themen, die Kollegen damals interessiert hat. Ich sage bewusst vor dem Krieg, vor dem Angriffskrieg aus Russland. Und es geht aber auch darum, um Ihre Frage zu beantworten, die Ukraine zu begleiten. Und ich finde es wichtig, sie da auch zu unterstützen. Aber sie müssen trotzdem die Kriterien auch erfüllen. Weil sonst helfen wir weder der Ukraine noch der Europäischen Union. Es ist wichtig, dass die Kriterien wie auch für andere Länder, auch für die Ukraine gelten.
Also zum Beispiel der Stand der Korruptionsbekämpfung.
Zum Beispiel. Wir unterstützen da gerne, damit das vorangehen kann. Das ist unser Part. Aber ich finde es wichtig, dass die Kriterien genauso gelten müssen für die Ukraine.
Jetzt haben Sie eine Aufgabe aus Bayern, die einen internationalen Charakter hat. Die katholische Kirche ist ja eine absolut internationale Organisation, weltumspannend sozusagen. Und Sie sind selber auch katholisch. Waren Sie eigentlich schon immer Christin?
Ich würde sagen, einfach ja.
Und was bedeutet Ihnen der Glaube so ganz persönlich? Wie ist Ihre Geschichte mit dem Glauben an Jesus Christus?
Also für meine Familie ist Glaube wichtig. Ich bin also in einer Familie aufgewachsen, wo wir auch sonntags gemeinsam als Familie in Gottesdienst gegangen sind, wo meine Mutter auch in Urlauben immer sehr viel Wert drauf gelegt hat, dass wir auch mal einen Marienwallfahrtsort mit besuchen. Also wo das einfach mit dazugehört hat. Deswegen, ich war in Lourdes, ich war in Italien in vielen Wallfahrtsorten schon gewesen. Also einfach, dass das so ein Teil ist, der für uns als Familie sehr, sehr wichtig ist. Und für mich ist es auch so, dass es eben mir manchmal die Ruhe und Gelassenheit gibt, dass ich nicht alleine bin. Also dass eben es noch jemanden gibt, der ein Stück weit schon aufpasst und mein Leben da ein Stück weit mit behütet. Das heißt nicht, dass man sich ausruhen darf. Darum geht's nicht. Aber dass es eben auch immer wieder in Situationen so ist, dass man spürt, dass man eben nicht alleine ist.
Ist dieser Punkt Wallfahrtsorte, ist das Ihnen besonders wichtig in Ihrem Glauben? Ich meine mich mal zu erinnern, auf Instagram hatten Sie, glaube ich, mal dafür geworben, doch den Kreuzweg in Bamberg mal zu machen. Der ist, glaube ich, der älteste, wie war das, der älteste erhaltene, vollständige Kreuzweg in Europa, irgendwie 500 Jahre alt, ne?
Also es gibt bei uns einen eben sehr, sehr alten Kreuzweg und der wird auch am Karfreitag dann mit dem Erzbischof, momentan ist ja die Stelle bei uns vakant, wir sind alle ganz gespannt, wie sich's füllt. Eben das ist schon ein Bereich, oder was ich auch sehr schön und sehr beeindruckend immer wieder so finde, ist in Bamberg die Fronleichnamsprozession oder eben auch die Marienprozessionen. Ich sag bewusst Prozessionen, weil wir haben eine sogenannte kleine Marienprozession, die findet immer statt am wirklichen Maria-Himmelfahrtstag, und die große Marienprozession geht am Sonntag danach, und es gibt die die Überlieferung, immer wenn die Prozession nicht rausgeht, gibt es einen Krieg, und spannenderweise hat das wohl vor dem Ersten und Zweiten Weltkrieg gestimmt, und auch jetzt vor dem Ukraine-Krieg war es wegen Corona, oder ich weiß nicht mehr, was Corona gewesen, auf jeden Fall hat es auch da nicht die Marienprozession nicht stattgefunden. Und deswegen ist das für Bamberg echt was richtig Wichtiges. Es gibt die Erzählung, dass als Konrad Adenauer, oder aus der Familie weiß ich das, dass Konrad Adenauer damals, als er die Gefangenen geholt hat in Russland, gefragt hat, ob die Marienprozession auszieht, und dann ist er erst gefahren.
Interessant. Ich habe eine Frage, die ich Politikern gerne stelle. Die Frage ist, wer ist eigentlich Jesus Christus für Sie?
Ich weiß nicht, ob man das wirklich so an Jesus Christus festmacht, seinen Glauben. Also für mich gibt es einen Gott und natürlich auch einen Jesus Christus. Aber ich glaube, das ist für mich jetzt nicht so, dass ich jetzt so ganz, also es gibt Maria, es gibt alles das, was wir in der Bibel kennen, und das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Aber ich könnte Ihnen jetzt, wenn Sie so diese Frage, wer ist Jesus Christus, das ist für mich ein absoluter Menschenfreund. Und in meinen Augen, wenn ich vieles aus der Bibel lese, glaube ich, dass er viel offener gewesen ist, als wir es vielleicht manchmal jetzt in der Institution Kirche sind. Ich will jetzt nicht zu kirchenkritisch sein, das ist nicht so mein Part, aber wenn ich so manches aus der Bibel lese, wie er mit dem Zöllner umgegangen ist, mit Ehebruch und, dann empfinde ich ihn als ganz großen Menschenfreund, der eben hier auch immer gerade auf diejenigen geschaut hat, die von anderen eher an den Rand der Gesellschaft gedrängt wurden. Und hatte da, finde ich, eine ganz große Offenheit, die Menschen eben reinzuholen. Und das empfinde ich als ein richtig gutes Vorbild.
Mhm. Immerhin sind Sie ja auch Mitglied einer Partei, die das C im Namen hat, Jesus Christus und der christliche Glaube und die christlich-soziale Union. Verstehen Sie sich eigentlich als christliche Politikerin?
Das C in dem Parteinamen ist mir wichtig, weil es ein Wertefundament ist. Wenn ich jetzt dran denke, auch ich habe in meiner Zeit als Gesundheits- und Pflegeministerin wahnsinnig viel Wert drauf gelegt, dass wir im Bereich Palliativ und Hospiz eine gute Struktur ausgebaut haben, weil ich es sehr wichtig finde, wie wir am Anfang des Lebens und am Ende des Lebens miteinander umgehen. Deswegen ist auch für mich Diskussionen über den Paragraphen zu 118 und so weiter sehr, sehr schwierig, wie der zum Teil von anderen Parteien geführt wird. Also für mich ist das C, was mit Werten zu tun.
Also 218 ist der Paragraph im Strafgesetzbuch, der im Moment noch die Abtreibung regelt und auch die Fristenlösung, nur für die Hörer, die nicht direkt
und
online sind.
Genau, also von daher ist mir das C für mich in meiner Partei eben wichtig als ein Wertefundament. Das heißt aber nicht, dass nicht auch Menschen anderen Glaubens sich in der CSU beheimatet fühlen können. Das heißt nicht, dass ich evangelisch oder katholisch sein muss, sondern dass ich auch eben durchaus einen anderen Glauben haben kann, weil es ja die christliche Soziallehre ist, diese Werte, auf die wir uns beziehen.
Was sind diese Werte?
Diese Werte sind eben einerseits das christliche Menschenbild, wie wir miteinander eben auch umgehen, und dass wir auch eine Partei sind, die jetzt nicht nur ich sag jetzt mal, Ideologien und Einzelinteressen hinterherrennen, sondern das große Ganze mit im Blick haben. Und eben dieses, ich bleib dabei nochmal, dieses Wertefundament, dieses christliche Menschenbild, und dass eben die Würde des anderen unantastbar ist.
Das christliche Menschenbild, das kommt, das ist ja so ein Schlagwort, was ganz oft vorkommt, so in so in Texten der von CDU und CSU. Was bedeutet das denn konkret? Was ist das christliche Menschenbild?
Für mich, deswegen habe ich das vorhin schon mal kurz ausgeführt, hieß es zum Beispiel als Gesundheits- und Pflegeministerin eben sehr wohl darauf zu achten, dass wir eine gute Ausstattung haben im Hospiz- und Palliativbereich. Also dass eben kein Mensch Angst vorm Sterben haben muss, vor Schmerzen, vor Alleinsein, vor Übelkeit oder was alles damit, dass wir hier eine Hilfestellung geben, dass eben hier die Möglichkeit da ist, auch umsorgt zu sein. Deswegen sowohl im stationären als auch im ambulanten Bereich eben ganz dieser Gedanke, dass Palliativen, das heißt ja auch übersetzt der Mandel, also das Umsorgtsein, das Geschütztsein und auch der Hospizbewegung, die in meinen Augen ja gerade auch in Bayern sehr, sehr stark ist, und das freut mich auch. Und jetzt in dem neuen Amt ist es für mich auch wichtig, dass wir eben weltweit schauen, wie geht's den Menschen. Also jetzt habe ich eben auch die Chance, dass ich in Afrika mithelfen kann, dass dort Perspektiven und Chancen vor Ort sind. Das heißt für mich nicht, dass wir jetzt von oben herab und wir kommen da und geben jetzt, schütten da das Geld aus, sondern dass man wirklich vor Ort genau schaut, was wird gebraucht, was brauchen die Menschen da, wie kann man sie unterstützen, dass sie eben in ihrem Land auch eine Chance sehen für sich und ihre Familien.
Eben haben wir schon mal über das Thema Vergebung gesprochen in Bezug auf die Corona-Pandemie und Maßnahmen. Jetzt hat uns oder die Öffentlichkeit in den letzten Tagen und Wochen eine Causa beschäftigt, mit in deren Zentrum Hubert Aiwanger von den Freien Wählern stand, der Koalitionspartner der CSU in Bayern. Und es ging da um Flugblätter mit antisemitischen Tendenzen und Mordfantasien, die darin enthalten waren, die vor 35 Jahren in Hubert Aiwangers Schulranzen gefunden worden waren. Und vor allem ging es dann auch in der medialen Berichterstattung und im Krisenmanagement dann darum, wie geht Herr Aiwanger eigentlich damit um? Sie kommen jetzt ja gerade von einer Kabinettssitzung, da war Herr Aiwanger wahrscheinlich auch da, ne?
Korrekt, ja.
Und als wir das Interview ausgemacht haben, da habe ich schon gedacht, ob er noch am Kabinettstisch dann sitzen wird bei dieser Sitzung. Aber er ist ja weder zurückgetreten, noch ist er entlassen worden. Was ja auch die Zustimmung, glaube ich, des Landtags erfordert hätte, soweit ich weiß. Jetzt ist die Sache laut dem Ministerpräsidenten Söder wohl erstmal vorbei. Gut, okay. Aber welche Gedanken kommen Ihnen denn bei dieser Geschichte?
Also zum einen hat der Markus Söder es, glaube ich, in meinen Augen wirklich sehr gut dargelegt, was die Gründe auch waren, dass die Entscheidung so gefallen ist, wie sie eben auch gefallen ist. Und ich muss aber auch sagen, dass dieses Bamflee wirklich, ja, ich kriege immer noch eine Gänsehaut, wenn man da dran denkt, was da eben drin stand, das war schon wirklich fürchterlich. Das muss man ganz, ganz deutlich sagen.
Wir zitieren es mal hier nicht.
Nein, ich muss einfach sagen, so. Nichtsdestotrotz ist es ja so, dass, und das hat der Markus Söder ja auch klar dargelegt, dass eben hier der Hubert Aiwanger ja auch gesagt hat, dass es eher in dem Schulranzen dabei hatte, aber es nicht seines ist. Und man muss vielleicht trotz alledem sagen, dass es auch eine sehr, sehr viele Jahrzehnte her ist. Ich glaube, dass es schon auch nochmal etwas Wichtiges ist, dass man auch eben überlegen muss, diesen Zeitfaktor. Und ich kann sagen, die letzten 5 Jahre, wo ich jetzt näher mit dem Hubert Aiwanger zusammengearbeitet habe, habe ich ihn nicht als Antisemit erlebt. Und deswegen, ich finde, dass es der Markus Söder wirklich gut dargelegt hat, was die Gründe waren, dass er ihn eben nicht entlassen hat, weil es unverhältnismäßig gewesen wäre.
Herr Aiwanger hat ja auch mit Charlotte Knobloch telefoniert, der Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde in München und Oberbayern. Und sie hat über dieses Gespräch mit Herrn Aiwanger im Deutschlandfunk gesprochen und hat gesagt, dass er sie um Entschuldigung gebeten hat, beziehungsweise dass sie seine Entschuldigung nicht angenommen hat. Können Sie das nachvollziehen?
Ich schätze Charlotte Knobloch unwahrscheinlich. Ich durfte mit ihr im letzten Jahr in Israel zusammen sein. Wir sind da wirklich zusammen hingeflogen und wieder zurückgeflogen. Das war einer, ich werde es nie vergessen, als in München sämtliche Flüge fast abgesagt wurden, weil damals dieses Blitzeis gewesen ist. Und unser Flugzeug war damals eines der wenigen, was rausgegangen ist. Also wir hatten da schon viel Zeit, bis entschieden war, fliegt das Flugzeug, und konnten uns da wirklich sehr, sehr gut auch austauschen. Und im Flugzeug selber waren wir auch noch beieinander gesessen und hat sich, glaube ich, gegenseitig angeschaut und hat sich gedacht, okay, wenn andere jetzt nicht immer dabei wäre, ob man vielleicht selber geflogen wäre, weil wenn einem dann zweimal erzählt wird, dass das Flugzeug gerade enteist wird und man diese zugefrorenen Fensterscheiben da gesehen hat oder Fensterluken, das war schon nicht so ganz easy irgendwie gewesen. Also ich
muss sagen, Sie haben schon existenzielle Erfahrungen mit Frau Knobloch gemacht.
Es war zumindest, waren wir da ein gewisschen, eine Gemeinschaft, möchte ich sagen, in dem Augenblick. Und das schweißt irgendwie schon etwas zusammen. Und wir waren dann auch sind dann ewig zu spät angekommen. Und ich bewundere diese Frau, wie die trotzdem, weil ich dann gesagt habe, sie kann gerne früh morgens, muss sie jetzt nicht jeden Punkt mitmachen. Und dann war sie die Erste, die da war. Also da war ja ich noch einige Zeit später quasi. Ich habe das Frühstück gleich mal ausfallen lassen, aber sie war gleich dort. Also ich schätze wirklich die Charlotte Knobloch sehr, sehr. Und ich kann sie da ein Stück weit verstehen, dass sie, glaube ich, jetzt einfach erstmal abwarten möchte, wie sich's einfach auch entwickelt. Und das ist für sie persönlich schon nochmal dieser Text, wenn man Familienmitglieder verloren hat. Ich glaube, dann bewertet man, egal ob derjenige es quasi nur im Schulranzen hatte oder ein Familienangehöriger es geschrieben hat, dann beurteilt man das einfach, glaube ich, nochmal anders. Weil für uns ist es ein Stück weiter noch mehr Vergangenheit. Für die Charlotte Knobloch, die lebt tagtäglich mit dem, was leider im Holocaust geschehen ist. Und deswegen kann ich sie verstehen. Ich finde es aber auch gut, dass sie gesagt hat, dass sie die Entscheidung vom Ministerpräsidenten auch, ich glaube, akzeptiert hat sie es genannt, oder eben auch da die Gründe nachvollziehen kann. Und ich finde, sie ist da ich schätze sie einfach wirklich als Persönlichkeit und als Person sehr. Und als Frau.
Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das bei diesem Thema, wenn jetzt ein Politiker einen Fehler gemacht hat, dann warten dann alle ganz gebannt, was ist jetzt so seine erste Reaktion? Und Journalisten, die damit zu tun haben, haben dann schon so eine gewisse Erwartung. Also hat dann jetzt die PR-Abteilung dann entsprechend was geschrieben, was wirklich wasserdicht ist, oder redet sich die Person jetzt erstmal um Kopf um Kragen? Und dann ist es gefühlt irgendwann fast egal, was damals geschehen ist. So ähnlich hat es eine Zeitung auch geschrieben. Es ist mittlerweile egal, wer der wirkliche Verfasser dieser Pamphlete war. Es sei durch den Umgang bereits schon so viel kaputt gegangen, dass das irgendwie für einen Rücktritt reichen würde oder so. Das ist natürlich nicht ganz einfach, so für einen Politiker dann auch damit umzugehen und dann die richtigen Worte zu finden. Aber nach meinem Verständnis war es so, dass es auch um den Umgang mit dieser Geschichte ging, dass Frau Knobloch, dass ihr das dann schwer gefallen ist. Denn wenn man jetzt sagt, es falls da Gefühle verletzt worden sind, dann tut mir das leid oder sowas, das ist dann irgendwie offenbar einfacher zu sagen, als es tut mir leid, dass ich Gefühle verletzt habe oder dass ich diesen Fehler gemacht habe. Wie gehen Sie selbst mit eigenen Fehlern um? Kein Mensch und auch kein Politiker ist ja fehlerfrei. Wenn Ihnen sowas geschieht, also natürlich nicht in dieser Dimension, aber wenn Sie merken, da habe ich einen Fehler gemacht, wie gehen Sie damit um, persönlich und auch so öffentlich?
Also ich muss dazu sagen, dass mir sehr wichtig ist, dass ich auch Mitarbeiter um mich herum habe, die durchaus auch mal kritisch sein können. weil ich finde es ganz, ganz wichtig, wenn ich nur Menschen um mich herum habe, die ständig nur sagen, oh, bin ich toll oder so, da komme ich selber nicht weiter. Also man braucht einfach, finde ich, auch Menschen, die eben einem objektiv manchmal sagen, das war jetzt gut oder das hättest du vielleicht noch ein bisschen anders machen können, sagen oder wie auch immer. Also das ist mir zum einen wichtig. Dann ist mir auch wichtig, mein familiäres Umfeld, also dass auch mein Mann da immer sehr offen und schonungslos manchmal sagt, das gefällt mir jetzt oder das ist jetzt, soll das wirklich nochmal überdenken. Auch das braucht man, also diese Erdung in der Familie. Und ich glaube, dann ist es einfach auch so, wenn man den Eindruck hat, da ist jetzt auch mal was nicht gut gelaufen, dass man dann auf denjenigen zugeht und sagt, du sollte es da irgendwelche Irritationen gegeben haben. Wie war es denn? Was ist denn los? Also hier einfach auch die offene Kommunikation zu suchen, das ist mir dann einfach immer sehr, sehr wichtig und da immer ein Stück weit auch offen nach vorne zu gehen.
Sigmar Gabriel hat auf Twitter geschrieben, oder X, also er hat geXt. Weiß immer noch nicht, wie man das jetzt korrekt zitiert. Also er hat was geschrieben auf X. Und zwar, warum sollen junge Neonazis aus der rechtsextremistischen Szene aussteigen, wenn sie am Beispiel Hubert Aiwanger erleben, dass man auch 35 Jahre später noch für den Wahnsinn der eigenen Jugend öffentlich gebrandmarkt wird? Dann können wir uns die ganzen Aussteigerprogramme sparen. Puh, krasses Statement. Was sagen Sie dazu? Finden Sie das, sehen Sie das ähnlich wie er?
Jetzt, ich kenne ihn einfach zu wenig, muss ich gestehen, um da jetzt qualifiziert antworten zu können. Ich finde nur, und das meine ich jetzt nicht in dem Sinne bezogen auf nur jetzt auf Hubert Aiwanger, sondern ich glaube, jeder Mensch hat die Chance, auch sich verändern zu dürfen. Es gab ja jetzt in den Medien auch die letzten Tage immer wieder, dass bei anderen Politikern auch gewisse Dinge aus der Jugend nochmal zitiert wurden. Also ich glaube, jeder Mensch hat die Chance, auch sich weiterzuentwickeln und auch dann eben da und dort auch mal anders zu handeln. Aber wie schon gesagt, es ist immer schwierig, was zu bewerten, wenn man denjenigen auch nicht so gut kennt und nicht so genau das einschätzen kann.
Ja, darüber steht ja quasi die Überschrift, sind wir zu unbarmherzig mit Politikern? Erlauben wir ihnen keine Fehler sozusagen? Oder muss man als Politiker ständig in der Angst leben, dass da irgendwas hochkommt? Irgendwelche Jugendsünden wurden es damals genannt. Bei Aiwanger war es natürlich nochmal eine Nummer oder drei Nummern größer als eine Jugendsünde. Aber wie empfinden Sie das? Gibt's da, hindert das wirklich Menschen in die Politik zu gehen, weil sie keine Lust haben, sich dieser potenziellen Kritik auszusetzen, also dass sie sich quasi das nicht trauen?
Ich würde vielleicht es nicht beziehen auf, was hat man vielleicht in einem anderen Lebensabschnitt mal getan oder nicht getan, sondern wir sind insgesamt natürlich Personen des öffentlichen Interesses. Also das heißt, wir sind da natürlich noch mal mehr in gewisser Weise unter Beobachtung. Also das ist, da können Sie in Kleinigkeiten, wenn ich im Supermarkt beim Einkaufen bin oder irgendwo beim Bäcker oder sonst wo, dann wird schon manchmal geguckt, was lege ich denn in meinen Einkaufswagen. Wenn ich jetzt normal nur Frau Hummel bin, würde es wahrscheinlich keiner interessieren, ob ich jetzt ein oder zwei Nutella-Gläser in meinen Einkaufswagen tue oder irgendeinen anderen Brotaufstrich oder was weiß denn ich oder habe ich.
Ja, das war ja gerade schon so ein Beispiel, ne? Also die Frau Baerbock ist ja neulich gefragt worden, ob sie Nutella mit oder ohne Butter isst. Und dann war sie ganz beflissen zu sagen, also wenn ich einen Schokoaufstrich auf mein Brot, um keine Schleichwerbung zu machen. Ne?
Ja, deswegen habe ich jetzt auch.
Und damit ihr das nicht gleich schon wieder negativ ausgesetzt, haben sie sich auch gleich wieder korrigiert. Das ist eigentlich das perfekte Beispiel dafür, ne?
Genau, das ist eben dieses, wo du immer noch mal doppelt aufpasst sozusagen. Aber im Großen und Ganzen ist es, glaube ich, einfach, sind wir Politiker auch Menschen. Also deswegen ist es bei uns so, dass wir den Platz häufig in der ersten Reihe reserviert bekommen, dass wir eben hier und da eben das eine oder andere vielleicht auch an mehr Aufmerksamkeit haben. Aber im Großen und Ganzen sind auch wir Menschen und finde ich eben auch wichtig, dass wir das selber sozusagen auch ein Stück weit leben. Also sie werden mich am Wochenende auch mit meiner Familie einfach mal sehen. Und da kann es auch sein, dass unsere Jungs, ich werde ein Erlebnis nie vergessen, da war der Kleine noch, ich glaube, so 2, 3 Jahre alt und wir machen in der, ich bleibe bei Kirche, im Dom in Bamberg, das ist unsere Pfarrkirche, ich mache so schön die Tür auf und der Kleine rennt los, findet es super, dass er jetzt ja diesen Kirchengang als Rennbahn hat und der Große rennt hinterher mit den Worten, ich fange ihn ein. In dem Augenblick kannst du nur hoffen, es geht schnell. Weil meine Kinder oder unsere Kinder natürlich eher identifizierbar sind, als wenn es jetzt irgendwelche anderen Kinder sind. Also das sind so, wo du denkst, okay. Aber im Großen und Ganzen sind sie, es ist mir wichtig, dass sie auch ganz normal aufwachsen können. Und dann ist es halt mal so. Und wenn es jemanden stört, dann darf er es mir sagen.
Und Entspanntheit ist ja auch mal ganz gut, auch gerade in den Zeiten, in denen wir leben, für die öffentliche Debatte, auch was Politiker angeht. Da ist manchmal auch ein bisschen Barmherzigkeit vonnöten und ich danke Ihnen für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Und das war die aktuelle Folge von Glaube macht Politik mit der jetzigen Europaministerin und auch zuständig für internationale Angelegenheiten, Melanin Hummel. Vielen Dank.
Vielen Dank auch. Alles Gute. Tschüss.